Wissen. Alaivia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Attikon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Attikon Verwaltersprechstunden-Podcast, den wir natürlich auch im neuen Jahr aufrechterhalten. Und heute im Nachklapp zu unserer Verwaltersprechstunde vom 22. Januar 2025. Ich darf dich, Madeleine, ganz herzlich hier begrüßen. Wir haben dich als Fachanwältin für Miet- und WEG-Recht hier eingeladen und du hast diese Veranstaltung mit uns durchgeführt, was ich total toll und klasse finde. Für Sie, liebe Zuhörer, nochmal zur Information, wer nicht dran teilhaben durfte, unsere aktuelle Expertin war Madeleine Dox-Wendt, die uns hier auf ihre Fragen hat ganz viel Hilfe und Antworten zukommen lassen können. Ja, vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht dabei sein konnten für der Veranstaltung, auch nochmal die Fragen konkret aufgegriffen, zu denen es jetzt noch Rückfragen gegeben hat. Die erste Frage vielleicht gleich mal aufgenommen zur Wohnungseingangstür. Die Frage von unserem Zuhörer lautete: Eine Wohnungseingangstür eines Eigentümers ist defekt und muss zwingend getauscht werden. Ist es richtig, dass die WEG für die Kosten des Austauschs aufkommen muss? Die Nachfrage zu unserem Podcast lautete dann: Wenn ein Eigentümer einen anderen Schließmechanismus, verbesserten Einbruchschutz möchte, dann kann die Gemeinschaft zustimmen, aber über die Kostenregelung den Eigentümer zur Übernahme der Mehrkosten verpflichten. Ist das richtig?
Zunächst noch einmal herzlichen Dank auch für die Einladung hier zum Podcast. Ich bin sehr gerne wieder hier. Und dann möchte ich auch noch einmal direkt zu der Frage mit der Wohnungseingangstür Stellung nehmen. Wir hatten ja schon bei der Verwaltersprechstunde gesagt, dass eine Wohnungseingangstür wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes ist und deswegen zwingendes Gemeinschaftseigentum und für die Kosten eigentlich auch die Gemeinschaft verantwortlich ist. Mit der kleinen Ausnahme, wenn Regelungen in der Teilungserklärung vorhanden sind oder Beschlüsse vorhanden sind, können die Kosten auf den einzelnen Eigentümer übertragen werden. Natürlich muss vor Austausch einer solchen Wohnungseingangstür auch ein Beschluss gefasst werden, weil eine solche Wohnungseingangstür das äußere Erscheinungsbild eines Objekts, auch wenn es eigentlich innenliegend ist, mitbestimmen kann. Und deswegen können wir durchaus sagen, die Gemeinschaft muss entscheiden, inwiefern die Wohnungseingangstür ausgetauscht werden kann, muss, in welcher Form und in welcher Gestaltung. Und selbstverständlich kann man dann auch regeln, wenn der Eigentümer sagt, ich möchte eine neue Wohnungseingangstür, aber ich möchte nicht eine ganz normale Wohnungseingangstür, sondern ich möchte speziellen Schallschutz haben, ich möchte Einbruchschutz haben, ich möchte, es gibt ja mittlerweile diese Dreifachverschließtüranlagen, die möchte ich da drin haben. Ich möchte zusätzlich auch noch so einen Luftzugschutz haben, um eine bessere Wärmedämmung zu erzielen. Dann kann die Eigentümergemeinschaft selbstverständlich sagen, kein Problem, die Kosten für eine, wir tauschen das aus, regeln das aber so, eine normale Wohnungseingangstür würde vielleicht 700 Euro kosten, eine Wohnungseingangstür nach den Vorstellungen, wie du, lieber Eigentümer, sie dir wünschst, liegt bei 1.400 Euro. Wir vereinbaren 700 Euro Gemeinschaft, 700 Euro der einzelne Eigentümer selbst. Und wenn alle damit einverstanden sind, klar, warum kann es nicht abgeschlossen werden? Möglicherweise, und das ist in sehr, 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 sehr vielen Eigentümergemeinschaften so, werden gerade die Kosten für solche Sachen, die sowieso nur dem einzelnen, dem Zugriff des einzelnen Eigentümers unterliegen, wie Fenster- und Wohnungseingangstüren, da werden die Kosten für die Instandhaltung und die Instandsetzung sowieso dem eigenen Eigentümer auferlegt, sodass ich darüber auch in den meisten Fällen gar nicht mehr streiten braucht, wie es mit den Mehrkosten durch die speziellen Wünsche des Eigentümers verhält.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir auch direkt schon auf die nächste Frage, die uns in unserem Chat erreicht hat, während unserer Veranstaltung, auf die wir aus Zeitgründen nicht eingehen konnten. Ich würde sie direkt einmal vorlesen und dich dann kurz um Stellungnahme bitten. Wir haben hier nochmal das Thema des Verwaltervertrages. Und zwar kam die Frage auf von einer Hausverwaltung, die einen Verwaltervertrag fristlos zum 31.12.2024 und fristgerecht zum 31.12.2025 gekündigt hat. Grund ist ein Vertrauensbruch durch einen Eigentümer. Dieser Eigentümer beleidigt uns und verklagt die Hausverwaltung wegen Beschlüsse innerhalb der Versammlung. Zum Thema, ich nehme an, dass das hier die Themen sind, in Klammern Hausgeldabrechnungen, wichtige Reparaturen im Haus und so, und ähnliche Sachen. Ist schon unfassbar, wie ich finde, dass sowas überhaupt vorkommt, dass man noch beleidigt wird, wenn man so eine vertragliche Vereinbarung geschlossen hat. Aber in dem Fall mag das wohl so sein. Das Problem ist nur, dass die fristlose Kündigung die anderen Eigentümer einfach ignoriert haben. Ist denn jetzt die Hausverwaltung verpflichtet, auch noch das volle Jahr diesen Auftrag durchzuführen? Das heißt, die Verwaltung inne zu haben für dieses Objekt? Oder wie ist da die Rechtslage?
Viele Verwalterverträge sehen eine Regelung zu den Kündigungsmodalitäten vor. Die meisten enthalten die Regelung, dass man bei berechtigten Interessen und bei schwerwiegenden Gründen auch fristlos kündigen kann. Und da ist die Frage, ist dieses Vorgehen des einzelnen Eigentümers ein solcher Grund für eine fristlose Kündigung, nämlich eine erhebliche Vertragsverletzung oder ein starker Vertrauensbruch? Ich würde konkret sagen, es kommt darauf an, wie sich das Schikanieren des Eigentümers gegen die Hausverwaltung selber darstellt. Wenn der Eigentümer wirklich erheblich beleidigt, die Hausverwaltung terrorisiert und dermaßen Druck auf die Hausverwaltung ausübt, dass man sagen kann, das ist der Hausverwaltung überhaupt nicht mehr zumutbar, weil ein vernünftiges Tätigwerden weder möglich noch im Interesse der anderen Eigentümer ausgeübt werden kann, dann dürfte meiner Ansicht nach die fristlose Kündigung wirksam sein. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, der einzelne Eigentümer hat einmal gesagt, ja, lieber Hausverwalter, ich finde dich doof, ich erhebe eine Anfechtungsklage nach der anderen, sehe ich das persönlich nicht als Grund für eine fristlose Kündigung an. Es ist da wirklich die Frage, wie ist das Verhalten des einzelnen Eigentümers ausgestaltet, um zu erkennen, okay, ist eine solche fristlose Kündigung berechtigt, ist sie nicht berechtigt? Wie ist das Verhalten des Eigentümers zu werten? Ist das so extrem, dass ich sagen kann, ich habe keinerlei Chancen mehr, die Hausverwaltung fortzuführen? Oder sage ich, ja, das ist nicht gut, aber immer noch grenzwertig akzeptabel und zumindest nachvollziehbar, dass man sagt, fristlose Kündigung nein, definitiv, aber fristgerechte Kündigung ja. Und da ist wirklich die Frage, was hat er getan?
Okay, das müsste man dann sozusagen nochmal ganz konkret am Einzelfall vielleicht auch untersuchen und dann feststellen, ist das wirklich ein bisschen übertrieben, vielleicht auch wahrgenommen vom Verwalter oder tatsächlich irgendwie so unangenehm, dass die Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist.
Genau, meiner Ansicht nach absolute Einzelfallentscheidung. Wirklich die Frage, was ist passiert?
Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Nochmal in Anknüpfung an unsere Veranstaltung vom 22. Januar, wo uns auch die Frage gestellt wurde vorab, wie das mit dem Grillen auf dem Balkon gelöst werden kann, weil da die Anfrage kam, dass es wohl einen Bewohner gibt, der sich im Sommer ganz gerne jeden Tag auf den Balkon setzt und grillt mit einem Holzkohlegrill. Genau, vielleicht möchtest du erstmal, bevor wir die Anschlussfrage noch formulieren, nochmal auf diesen Tatbestand eingehen.
Genau, wir hatten gesagt, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft durchaus dem einzelnen Eigentümer verbieten kann, auf dem Balkon zu grillen. So hat es zumindest das Landgericht München entschieden. Die haben gesagt, wenn eine Eigentümergemeinschaft beschließt, dass auf einem Balkon nicht mehr gegrillt werden darf, dann muss sich auch der einzelne Eigentümer daran halten und darf nicht einfach drauf losgrillen, wie er es gerne hätte.
Ja, wo wir festgestellt haben, ist ja sehr spannend. Vielleicht eine Möglichkeit, dann doch mal eine Einigung zu finden und in der Gemeinschaft dann nochmal darüber zu diskutieren, ob man vielleicht Tage festlegt, an denen man dann grillen darf, was ich ja auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit finde.
Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um Streit zu vermeiden. Ich bin kein großer Freund davon, als Hausverwaltung den Streit noch anzuheizen und dafür zu sorgen, dass sich die Eigentümer noch mehr untereinander bekriegen. Ich glaube nämlich, dass große Aufgabe einer Hausverwaltung es auch ist, friedvoll auf die Menschen einzuwirken und vor allen Dingen so ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Und wenn es dazu zählt, in solchen Fällen zu vermitteln, dann ist das auch leider die Aufgabe einer Hausverwaltung. Genau, weil wir aber darüber noch gesprochen hatten, war die Frage nach dem Mehrheitsbeschluss, wenn ich das vorhin noch in dem Chat richtig gelesen hatte. Da kann ich auch da nur Bezug nehmen auf das Landgericht München. Das Landgericht München hat hier in dem Fall gesagt, ein einfacher Mehrheitsbeschluss reicht aus, um einem einzelnen Eigentümer das Grillen auf dem Balkon zu untersagen. Ich würde aber hier tatsächlich einmal schauen, okay, möglicherweise würde es im Einzelfall anders zu entscheiden sein und man bräuchte nicht nur bloß eine einfache Mehrheit. Wenn das in einer Wohnungseigentumsanlage ist mit sehr enger Bebauung, kein eigener Gartenbereich, jeder hat nur einen Balkon und das Grundstück ist auch sehr klein, dann definitiv einfacher Mehrheitsbeschluss. Wenn es so ist, dass hinter dem Wohngebäude noch ein Garten sich anschließt von 1000 Quadratmeter und ganz in der hintersten Ecke grillt der Eigentümer auf seinem Holzkohlegrill, dann würde ich dann sagen, okay, dann ist wahrscheinlich auch der Mehrheitsbeschluss nicht mehr ausreichend, um zu sagen, der Eigentümer darf nicht grillen.
Ja, ich glaube, da sollten wir alle doch verständnisvoller miteinander umgehen. Grillen möchte dann doch vielleicht jeder mal. Ja, damit hast du auch die Chatfrage zum Grillen noch beantwortet. Bleibt uns noch mal die Frage zu den Hausgeldvorschüssen, die von dritten Personen gezahlt wurden. Und die Hausverwaltung hat so ein bisschen Angst, dass das da zu rechtlichen Schwierigkeiten kommen kann. Und vielleicht erstmal dazu nochmal deine Ausführung.
Genau, ich hatte vorhin ausgeführt, dass ich persönlich nicht weiß, welche Schwierigkeiten entstehen könnten. Habe auch um Hinweise gebeten, wo die Hausverwaltung Schwierigkeiten sehen könnten, weil die Frage für mich dann doch etwas offen war. Und die genannten Schwierigkeiten haben wir ja von den Teilnehmern durchaus mitgeteilt bekommen.
Ja, du hast vollkommen recht. Dann da kamen noch die Hinweise, dass eventuell diejenigen, die das Geld überwiesen haben, möglicherweise nach einer gewissen Zeit auf die Verwaltung zu kommen und sagen, ich wollte das gar nicht. Ich habe da irgendwo eine Zahlung hingebracht und angefordert, aber ich wollte das nicht und möchte mein Geld jetzt zurückhaben. Wäre das eine Möglichkeit oder aber sagst du, nee, also wenn das einmal überwiesen ist, niemand überweist ja heute eigentlich Geld, ohne zu wissen, wohin es geht?
Es kann natürlich immer mal eine Falschüberweisung vorkommen. Man gibt eine falsche Kontonummer ein, aber man weiß auch selber, wenn man bloß eine Zahl falsch hat, dann kommt ein solcher Betrag oft zurück, wird gar nicht erst abgebucht. Wenn es dann aber tatsächlich mal vorkommen sollte, okay, ich habe an den falschen Empfänger gebucht, dann hat man natürlich in gewissen Umständen ein Rückforderungsrecht gegen den Dritten. Hier ist aber die Frage, ob es dann auch vorgenommen werden kann. Wir nehmen als Beispiel die Ilse Müller. Die hat eine Wohnung, ist aber in Zahlungsschwierigkeiten, kann deswegen die Hausgeldbeträge nicht mehr entrichten. Und für die Ilse Müller zahlt dann der Wilfried und schreibt in den Verwendungszweck Hausgeldzahlung für Ilse Müller. Da habe ich meine Bedenken dann zu sagen, der wusste nicht, was er tat, als er das überwiesen hat. Er hat bewusst diese Hausgeldzahlung für Ilse Müller erbracht. Da habe ich wirklich Bedenken, da einen Rückforderungsanspruch zu sehen, weil er bewusst, er hat an die Hausgeld, er hat beziehungsweise auf das Hausgeldkonto gezahlt. Er hat möglicherweise in dem Verwendungszweck den genannt, für wen das Geld überwiesen wurde. Er hat gesagt, wofür das verwendet werden soll, also eben diese Hausgeldbeträge darstellen sollen. Deswegen würde ich da sagen, Rückforderungsrecht eher nein.
Man weiß ja auch immer nicht, von welchem Hintergrund dann dieses Rückforderungsrecht kommt. Wenn man irgendwann nach 2-3 Jahren feststellt, mit demjenigen möchte man dann doch nichts mehr zu tun haben und man hat die Gelder damals aber in Freundschaft überwiesen, ist das natürlich auch ziemlich unglücklich. Ne? Da bin ich eigentlich voll bei dir.
Natürlich, obwohl ich dann sagen würde, wenn jetzt schon 2-3 Jahre vergangen sind, dann frage ich mich auch, hätte es da nicht vielleicht früher auffallen müssen? Ich sag mal, so ein Hausgeldbetrag ist ja in der Regel auch nicht nur 20 Euro im Monat, sondern es sind mittlerweile, ich sag mal, selbst bei kleineren Wohnungen jenseits von 200-400 Euro. Und da weiß ich schon, ob ich 200-400 Euro an eine WEG überweise oder nicht. Und ja, also wie gesagt, es kommt drauf an, was steht in dem Verwendungszweck, von wem wurde es bezahlt, wurde vielleicht sogar bei der Hausverwaltung angerufen und gesagt, oder die Ilse Müller hat angerufen und gesagt, liebe Hausverwaltung, ich kann oder für mich überweist diesen Monat mein Schwager, meine Schwester, die leihen mir das Geld und deswegen überweisen die jetzt meine Hausgeldzahlung und da habe ich dann doch Probleme zu sagen, hier könnte ein Rückforderungsanspruch bestehen.
Gut, dann greifen wir nochmal noch eine dazugehörige Frage auf, die auch im Nachgang noch im Chat kam. Und zwar der Gedanke, dass das doch auch Gelder aus zweifelhaften Quellen sein könnten, die dann eventuell auf dem Konto landen. Thema Geldwäschegesetz hattest du, glaube ich, auch in der Veranstaltung schon erwähnt. Siehst du da irgendwelche Probleme?
Ich fand den Einwurf sehr spannend, weil ich tatsächlich, im ersten Moment denkt man da gar nicht dran. Aber im Nachhinein, ja, absolut nachvollziehbar, dass dann die Eigentümer sagen, was ist, wenn es Geldwäsche ist? Oder wenn die Hausverwaltung sagt, was ist, wenn dadurch Geldwäsche betrieben wird? Aber ich gehe mal davon aus, nahezu alle Hausverwaltungen werden die Hausgeldzahlungen beziehungsweise die Eigentümergemeinschaften durch Überweisung erhalten, vielleicht sogar durch Lastschrifteinzug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner kommt und sagt, liebe Hausverwaltung, hier sind für Ilse Müller 600 Euro in bar, damit soll jetzt das Hausgeld bezahlt werden. Da hätte ich durchaus Bedenken zu sagen, sollte das jetzt angenommen werden? Ja, nein, vielleicht. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, vielen Dank dafür, überweis es mir bitte. Und dann ist die Frage, Geldwäsche, weswegen? Es muss ja irgendwo herkommen. Und wenn es schon mal auf einem Konto ist, grundsätzlich ist die Hausverwaltung dann nicht in der Pflicht, meiner Ansicht nach zu prüfen, wie ist es auf das Konto gekommen, von wem es dann letztendlich bezahlt wurde. Insbesondere, wenn in der Abrechnung steht, Hausgeld für Ilse Müller, dann sehe ich da ehrlich gesagt nicht die Hausverwaltung in der Prüfungspflicht. Wo kommt das Geld her? Ist es vielleicht Schwarzgeld gewesen oder sonst woher gekommen? Ich gehe erstmal davon aus, wenn in dem Verwendungszweck dann steht, Hausgeld für Ilse Müller, dass damit kein Geld gewaschen werden sollte.
Prima. Ganz lieben Dank auch für deine Antworten, Madeleine. Schön, dass du hier mit mir diese Veranstaltung gerockt hast. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Hinweis, das war unser Nachklapp zu unserer Verwaltersprechstunde. Die nächste Sprechstunde für Sie findet statt am 19. Februar um 15 Uhr. Und da natürlich auch wieder mit Ihren Fragen und dem Rechtsanwalt Dr. Lang, der sich auch freut, hier dann vor Ort zu sein und in den IMIA-Studios in Brühl die Veranstaltung zu machen. Ihnen wünschen wir beide eine schöne und angenehme Zeit bis dahin. Nicht so viel Kälte vielleicht. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Immer wissen, à la IVA Akademie.